Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Die Bibel spricht überraschend oft von Zweifeln, insbesondere im Zusammenhang mit der Auferstehung von Jesus Christus. An Ostern geschah das Unfassbare. Der tote, im Felsengrab begrabene Jesus wird wieder lebendig, verlässt das Grab und zeigt sich etlichen Menschen. Und von einer solchen Begegnung mit dem Auferstandenen berichtet Matthäus in seinem Evangelium in Kapitel 28. Ich lese Kapitel 28, die Verse 16 bis 20. Die 11 Jünger aber gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich anbetend vor ihm nieder. Etliche aber zweifelten. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. 9 von 10 Predigten über diesen Text behandeln die Verse 18 bis 20, den sogenannten Missionsbefehl. Wir tun das heute nicht, sondern ich möchte mit euch die Verse 16 und insbesondere 17 genauer anschauen. Ich lese sie nochmals. Die 11 Jünger aber gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich anbetend vor ihm nieder. Etliche aber zweifelten. Was steht da? Etliche aber zweifelten. Stellt euch vor, Matthäus ist gerade dabei, seinen Evangelienbericht zu beenden. 28 Kapitel. Und er kommt zum Höhepunkt. Der auferstandene Jesus Christus begegnet seinen Jüngern. Und sie werfen sich anbetend vor ihm nieder. Und dann dieser seltsame Kommentar, etliche aber zweifelten. Das passt doch nicht zu diesem erhabenen Moment hier, der Auferstandene. Und jetzt kommt dieser Kommentar von Matthäus, etliche aber zweifelten. Nicht wenige Menschen sind heutzutage der Meinung, dass die Evangelienberichte einfach ausgedachte Legenden sind. Es sind aber Bemerkungen wie diese hier von Matthäus, die so gar nicht den Eindruck eines ausgeschmückten Heldenepos oder so machen. C.S. Lewis war ein Literaturkritiker von Weltformat, ehemaliger Literaturprofessor an der Universität Cambridge. Und er sagt über die Evangelienberichte, wie wir sie hier jetzt von Matthäus zum Beispiel haben, ich habe mein Leben lang Gedichte, Epen, visionäre Dichtungen, Legenden, Mythen gelesen. Ich weiß, wie sie aussehen. Ich weiß, dass keines von ihnen dem Evangelientext gleicht. Mit anderen Worten sagt Lewis hier schon nur am Stil von den Evangelien, an den Evangelientexte erkennt man, dass das keine Mythen sind oder keine Legenden. Matthäus versucht hier weder Tatsachen zu vertuschen, noch die Ereignisse kunstvoll auszumalen. Nein, Matthäus sagt einfach, wie es war. Es ist ein überraschend ehrlicher Bericht von Matthäus über das Ergehen der Jünger. Etliche aber zweifelten. Ist das wirklich Jesus, der da auf uns zukommt? Ist das möglich? Kann das sein? Die zweite interessante Tatsache, die wir an diesem Bericht von Matthäus hier erkennen können, ist, die Jünger haben sich die Auferstehung von Jesus nicht etwa selbst ausgedacht, wie das heute oftmals behauptet wird, sondern sie waren selber überrascht von der Tatsache, dass er auferstanden ist. Sie hatten selber Mühe mit der Tatsache, dass er auferstanden ist. Ich sage es nochmals. Die Jünger haben sich die Auferstehung von Jesus nicht etwa ausgedacht, sondern sie hatten selbst große Mühe mit ihr. Etliche aber zweifelten. Ich begegne in unserer Gesellschaft immer wieder Menschen, die sagen, ach weißt du, die Menschen früher, in der Antike und sowieso vor der Aufklärung, die glaubten ganz natürlich an Wunder und die waren sowieso etwas naiv. Die haben alles geglaubt, was man ihnen erzählt hat. Aber wir aufgeklärte Menschen heute, oder? Wir sind viel kritischer und wir wissen, was wahr und was nicht wahr ist. Nein, das ist nicht das, was wir hier sehen in der Bibel, in diesen 2000 Jahre alten Texten. Wir sehen, dass hier die Jünger genauso reagiert haben wie wir heute. Sie waren genau skeptisch, sie haben gezweifelt, sie hatten Mühe, sie waren nicht einfach, ah ja, klar, er ist ja auferstanden, ganz natürlich. Nein, die Jünger haben genauso Mühe mit dem Wunder der Auferstehung, wie wir vielleicht auch heute. Keiner der vier Evangelisten verschweigt, dass die Auferstehungsgeschichte von Jesus Zweifel ausgelöst hat. Und die Jünger, sie hatten Grund genug, um skeptisch zu sein. Noch vor wenigen Tagen haben sie selber miterlebt, wie dieser Jesus gekreuzigt wurde in Jerusalem. Mit eigenen Augen haben sie gesehen, wie er verhaftet wurde. Und nach seiner Auspeitschung hat man ihn dann blutüberströmt aus Jerusalem herausgetrieben. Bereits auf dem Weg nach Golgatha brach Jesus dann unter der Last des Kreuzesbalkens zusammen. Es war Simon von Kyrene, der ihm aufgeholfen hat und ihm geholfen hat, den Kreuzesbalken zu tragen. Auf dem Hügel Golgatha angekommen, haben dann die römischen Soldaten nach dem Befehl von Pontius Pilatus Jesus gekreuzigt. Gerade unter dem Kreuz stand der Jünger Johannes und er erlebte mit, wie Jesus langsam und qualvoll erstickte. Dann noch ein letzter Schrei und Jesus starb. Den blutüberströmten, leblosen Körper hat man dann herabgenommen vom Kreuz und ihn in Tüchern mit Gewürzen in einem Felsengrab beigesetzt. Und jetzt steht da einer vor ihnen, der aussieht wie dieser Jesus, wie ihr Jesus. Man kann sogar die Nägelmale noch erkennen. Ist dieser wirklich der Sohn Gottes, der uns hier begegnet? Anbetung auf der einen Seite und Zweifel auf der anderen Seite vermischen sich bei den Jüngern. Anbetend werfen sie sich vor ihm nieder und etliche von diesen Anbetenden zweifeln. Ist dieser der Sohn Gottes? Anbetung und zugleich Zweifel. Diese haben sich vor 2000 Jahren vermischt. Wie ist es heute bei uns? Wir sind ja auch Nachfolger von diesem Christus. Ich weiß, dass Christen im Gottesdienst Jesus als den Sohn Gottes anbeten. Lange Zeit wusste ich aber nicht, dass auch erfahrene Christen Zweifel haben können. Und ich war dann ehrlich gesagt erleichtert, von beispielsweise einem Hans-Peter Royer, ein großer Gottesmann, zu hören, dass auch sein Christenleben teils fundamentale Zweifel kennt. Hans-Peter Royer, er predigte auf der ganzen Welt, war stellvertretender Leiter der internationalen Fackelträgerbewegung und er hat in der Schweiz einen wunderbaren Vortrag über das Thema Zweifel gehalten, kann man jetzt noch auf YouTube nachschauen. Und dieser Vortrag hat mir mega geholfen und ich durfte lernen, ich bin nicht der Einzige, der manchmal zweifelt. Und Zweifel ist nicht per se ein Ausdruck von Schwäche oder von Unglaube. Nein, ich würde sagen, es gibt zwei Arten, mindestens zwei Arten von Zweifel. Es gibt den legitimen Zweifel, ausgelöst durch schwere Schicksalsschläge im Leben. Wo wir vielleicht mit dem Vater aus Markus 9, Vers 24 sagen, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Wir wollen glauben, Wir wollen uns auch mit unseren Zweifeln auseinandersetzen. Wir sind bereit, diesen auf den Grund zu gehen. Und wirklich, wir möchten gerne Jesus vertrauen und glauben. Aber die Umstände machen es manchmal richtig schwer. Dann gibt es aber auch einen unehrlichen, ich sage einen vorgeschobenen Zweifel. Ich mag mich erinnern an Gespräche mit Leuten, da habe ich versucht, in aller Geduld und so gut ich kann, Argumente zu bringen, warum es Sinn macht, dass es einen Gott gibt. Und ich bin geduldig auf die Fragen meines Gesprächspartners eingegangen und habe versucht, Argument und Argument so gut wie möglich zu zeigen. Aber jedes Mal, wenn ich etwas geantwortet habe, dann kam wieder irgendeinen Einwand. Weißt du, es könnte ja sein, dass vielleicht unter der Bedingung, wenn, und hat irgendetwas an den Haaren herbeigezogen. Und mit der Zeit habe ich dann gemerkt, hey, meinem Gegenüber geht es eigentlich gar nicht darum, dass er Antworten bekommt. Er möchte gar nicht wirklich wissen, ob es nicht doch möglich sei, dass es einen Gott gibt. Vielmehr möchte er eigentlich einfach in seinen Zweifeln verharren. Und in diesem Fall würde ich dann auch nicht mehr von einem Zweifel sprechen, sondern eigentlich von willentlichem Unglauben. Und das ist so schade, wenn ich merke, ich versuche das ernst zu nehmen, ich gehe auf die Person ein, aber die Person, sie will gar nicht, sie will nicht. Sie bringt dann schon irgendwelche Einwände und Fragen immer wieder, aber man merkt, hey, du möchtest eigentlich gar nicht glauben. Selbst wenn ich dir alles genauso logisch und 100% erklären könnte, du willst immer noch nicht diesem Jesus nachfolgen. Hier bei den Jüngern sind es nicht vorgeschobene Zweifel, sondern sind ehrliche, berechtigte Zweifel, die die Jünger haben. Ich glaube, viele Christen kennen Zweifel, getrauen sich aber oftmals nicht aus einem falschen Stolz oder Scham heraus, diese Zweifel zu äußern. Dabei ist Zweifeln menschlich. Habt ihr gewusst, dass nicht nur Christen oder nicht nur gläubige Menschen Zweifel kennen? Auch ungläubige Menschen, auch Atheisten kennen Zweifel. Der Christ zweifelt manchmal daran, ob es einen Gott gibt. Der Atheist zweifelt manchmal daran, ob es vielleicht nicht doch einen Gott gibt. Was ist, wenn das hier stimmt, was hier drin steht? Was ist, wenn hier die Themen von Sünde, von Vergebung, von Himmel und von Hölle nicht doch wahr sind? Josef Ratzinger, der spätere Papst Benedikt XVI., er schreibt in seiner Einführung in das Christentum: Wer der Ungewissheit des Glaubens entfliehen will, der wird die Ungewissheit des Unglaubens erfahren müssen. Wer der Ungewissheit des Glaubens entfliehen will, der wird die Ungewissheit des Unglaubens erfahren müssen. Also sowohl der gläubige Christ als auch der ungläubige Atheist kennen Zweifel. Kennst auch du Zweifel? Wer oder was lässt dich persönlich an Gott und der biblischen Botschaft zweifeln? Tauscht euch doch mal kurz am Tisch oder vielleicht, jetzt weiß ich nicht, ob man über den Tisch kreuzen darf, gemeinsam aus und vielleicht getraut sich ja jemand zu sagen, was ihm Zweifel oder Mühe bereitet, wo er Zweifel hat. Ich gebe euch so 3-4 Minuten, tauscht doch mal kurz darüber aus. Gut, dann unterbreche ich euch einmal, aber also ich finde das super, tauscht nur weiter aus. Ihr dürft gerne auch nach dem Gottesdienst oder auch sonst, ich ermutige euch, geht euren Zweifeln auf den Grund. Sprecht sie aus, ist gar nicht so einfach manchmal, was, du hast Zweifel und ja. Ich kenne auch Zweifel, persönlich kenne ich das sehr gut, selbst wenn, obwohl ich Pastor bin und da die Bibel mit voller Überzeugung auch predige. Vielleicht kommen bei dir immer mal wieder Zweifel, ob sich die Geschichte von Jesus, wie sie uns in der Bibel überliefert wird, wirklich so zugetragen hat. Historische Zweifel am Christentum ist etwas, was mir in der Gesellschaft sehr oft begegnet. Und bei uns Christen vielleicht nicht so offensichtlich, ja, dass Jesus auferstanden ist und so weiter, aber dass er wirklich dann uns auch zum Beispiel sagt, hey, ihr könnt für Kranke beten und es wird besser werden. Oder dass wir wirklich da das, was da steht, so nehmen, wie es ist, ohne zu relativieren oder so. Manchmal gar nicht so einfach. Und ich denke, viele Leute haben wirklich so Zweifel, wo sie daraus essen, wo sie sich immer wieder bedienen an diesen Zweifeln. Und ich möchte euch ein Beispiel zeigen, wo Menschen historische Zweifel gegessen haben. Habe mich sehr gefreut. Jetzt spreche ich mit vollem Mund, aber ich glaube, das darf ich ausnahmsweise. Jetzt kann die PowerPoint wieder starten. Genau, habe mich sehr gefreut, wo ich diesen Artikel auf SRF gelesen habe. Da wurde zur Osterzeit schön die Stationen der Karwoche für Kinder dargestellt, mit Bildern, wunderbar, darunter der Text, was geschehen ist, wieso wir eigentlich Ostern feiern. Und habe mich riesig gefreut, dass SRF das den Kindern erklärt und aus der Bibel tiptop darunter unter den Bildern schreibt, eben was geschehen ist. Das ist nicht selbstverständlich und bin echt dankbar für diesen Artikel. Dann aber, vielleicht habt ihr es bereits gemerkt, etwas weiter unten kommt dann dieser vernichtende Satz, ob es sich wirklich so abgespielt hat, kann niemand so genau sagen. Merkt ihr, wie hier die Zweifelchips schön den Kindern gereicht wird und sie nehmen davon und sie essen? Ja, wenn das niemand wirklich so genau sagen kann, warum sollte es dann stimmen? Warum sollte überhaupt jetzt die Geschichte von Jesus stimmen, wenn es niemand so genau sagen kann? Ich habe dann SRF einen Leserbrief geschrieben, weil das Traurige ist, was bei diesem Artikel nicht erwähnt ist oder wird, ist, dass das Neue Testament von sämtlichen antiken Schriften, die wir heute besitzen, das mit Abstand am besten bezeugte und am reinsten überlieferte Dokument ist. Es gibt kein anderes antikes Dokument, das wir heute besitzen, das es mehr verdient hätte, dass wir ihm Glauben schenken. Also es gibt kein anderes Dokument, das mehr Glaubwürdigkeit verdient hätte als die Bibel. Zumindest das Neue Testament. Und das ist kein Witz oder einfach so etwas von einem Fundamentalisten, weil er das behauptet, sondern das steht sogar auf Wikipedia. Also unter der Textgeschichte des Neuen Testaments steht da wirklich, dass es kein anderes antikes Dokument ist, das besser oder reiner überliefert ist. Und auch in der Literaturwissenschaft, man sagt, also es gibt diese Textkritik, die textkritische Methode, auch dort ist das unbestritten. Leider wird das hier nicht gesagt. Es wird auch verschwiegen, dass sogar außerbiblische Quellen, also nicht nur die Bibel selbst, sondern auch andere schriftliche Quellen davon berichten, dass Jesus gelebt hat und dass er gekreuzigt wurde. Und diese Quellen aus dem ersten und zweiten nachchristlichen Jahrhundert sind verlässlich. Also da schreibt beispielsweise der bedeutende römische Geschichtsschreiber Tacitus, der auch viele Kaiser aufgelistet hat, wo wir ohne zu zögern daran glauben, dass die gelebt haben, schreibt dieser Tacitus von Jesus und dass er gekreuzigt wurde unter Pontius Pilatus. Oder auch der jüdische Historiker, nicht christliche, jüdische Historiker Josephus. Zweifel. Vielleicht ist es aber die Frage, ist es eine andere Frage, die dich zweifeln lässt? Jetzt kann man es schon schwarz machen. Danke. Vielleicht ist es die Frage nach dem Leid in der Welt. Die Frage nach dem Leid, die uns an der Existenz eines guten Gottes zweifeln lässt. Ich kann schlichtweg nicht glauben, dass der Gott der Christen wirklich existiert. Wenn ich in die Welt schaue und so viele schreckliche Dinge sehe, wie kann es da einen guten Gott geben? Das ist jetzt eine sehr große und eine komplexe Frage. Und auch eine Frage, die wirklich sehr an uns nagen kann, wenn wir durch schwere Nöte gehen. Ich beobachte aber auch, dass diese Frage oft von Menschen gestellt wird, um sich nicht wirklich mit Gott und der Bibel zu befassen. Also wo man dann einfach diese Frage so vorschiebt und sagt, ja eben, diesen guten Gott kann es sowieso nicht geben und so. Aber man hat sich nie wirklich damit beschäftigt. Und ohne dass ich jetzt ausführlich auf diese Leitfrage eingehe, möchte ich doch eine Gegenfrage stellen. Woher kommt überhaupt deine Frage? Es ist interessant, dass wir Menschen ein so starkes Gerechtigkeitsempfinden in uns haben. Woher wissen wir so sicher, dass es in dieser Welt ungerecht zu und her geht? Woher kommt das? Wer hat uns das gesagt, dass es unfair ist, dass es Leid gibt, das nicht Leid sein sollte? Wieso empfinden wir so stark, dass da etwas falsch ist in der Welt? Dass es eben Leid gibt und dass das eigentlich nicht so sein sollte? Ich habe gesehen, hier hat jemand von Timothy Keller erzählt und ich werde das jetzt auch tun. Und er schreibt nämlich, wir finden es nicht richtig und gewissermaßen unfair, dass Menschen leiden müssen, ausgeschlossen oder unterdrückt werden oder sogar verhungern. Aber der ganze Prozess der natürlichen Auslese und Evolution basiert auf Tod, Zerstörung, Fressen und gefressen werden. All diese Dinge sind völlig natürlich. Also wenn man jetzt von der Evolutionstheorie ausgeht, ja, die Schwache nimmt's. Also das ist einfach so. Das ist unser Ursprung. Der Stärkere setzt sich durch, the survival of the fittest. Und der Schwache nimmt es halt, das ist so. Das kann sogar gut für uns sein, wenn andere uns nicht die Nahrung wegnehmen, wenn andere uns nicht konkurrenzieren. Von einem atheistischen Weltbild aus gesehen. Mit welchem Recht, fragt dann Keller, nennt der Atheist dann die Welt ungerecht und grausam? Der nicht an Gott glaubende Mensch hat einfach keine vernünftige Basis, von der aus er sich über die Ungerechtigkeit in der Welt aufregen könnte. Wenn Sie wirklich ganz sicher sind, dass diese Welt ungerecht und böse ist, gehen Sie davon aus, und jetzt kommt meine Formulierung, dass es einen Gott gibt, der die Welt ursprünglich einmal nach einem guten Maßstab entworfen hat. Also er sagt eigentlich, wer hat uns gesagt, dass Leid falsch ist und oder nicht gut? Und wenn wir davon ausgehen, dass wir einfach aus der Evolution entstanden sind, und halt der Stärkere sich immer durchsetzt, dann könnte das ja auch ein Vorteil sein, wenn andere Menschen sterben. Aber solch ein Gedanke ist völlig absurd. Wir würden sofort sagen, nein, nein, das ist nicht gut, wenn Menschen sterben. Es ist Leid, es ist Not. Und eigentlich sollte es anders sein. Und ich meine, dass das eben daher kommt, dass Gott uns mal nach einem guten Maßstab geschaffen hat und dass er uns gezeigt hat, was gut und nicht gut ist. Ich glaube, darüber lohnt sich einmal nachzudenken. Ich möchte damit nicht sagen, dass alles erklärt werden kann. Ich sage nur, dass das Empfinden von Leid und Ungerechtigkeit eher für die Existenz eines guten Gottes spricht als gegen ihn. Ich möchte euch mit diesen zwei Beispielen eigentlich ermutigen, geht euren Zweifeln auf den Grund. Es ist erstaunlich, wie gute Argumente und wie logische Vernunftschlüsse man auch sehen kann in der Bibel oder auch über die Bibel. Also es ist nicht einfach so, man muss glauben und dann man muss sein Denken ausschalten, damit man glauben kann. Das ist überhaupt nicht so. Ich merke immer wieder in Gesprächen, wie viele Atheisten nie wirklich geschaut haben, ob es nicht einen Gott gibt, ob es vielleicht nicht doch wahr sein könnte, dass dieser Jesus wirklich auferstanden ist. Und ich möchte auch dich ermutigen, wenn du Christ bist und Zweifel hast, sprich mit jemandem darüber, wie das wir jetzt heute schon etwas geübt haben. Oder schreib Alex ein E-Mail, wo du mal ganz ehrlich deine Zweifel darlegen kannst. Alex hat mega viel gelesen und ich bin mir überzeugt, er wird dir auch vielleicht ein Buch empfehlen oder einen Gedanken weitergeben. Nutz diese Gelegenheit. Ignoriere die Zweifel nicht einfach, sondern nimm sie ernst. Satan hat viele Möglichkeiten, uns Christen zurückzubinden. Und ich glaube, eine Möglichkeit ist, dass er uns Zweifel einredet, wie er das bei Eva gemacht hat. Sollte Gott wirklich gesagt haben, das? Bist du dir sicher? Ist das wirklich ein guter Gott? Also das, ich glaube, das ist eine ganz perfide, so eine schleichende Waffe von Satan, wo er uns nicht den Glauben ganz wegnimmt. Also nicht, dass wir sagen, na, ich glaube sowieso nicht, aber einfach nicht mehr so völlig überzeugt sind, nicht so sicher sind, sondern eher unsicher zögern. Wie reagiert Jesus auf die Zweifel der Jünger? Wir lesen in Vers 18, und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Fällt euch was auf? Wie reagiert Jesus auf die Zweifel der Jünger? Jesus sendet alle Jünger aus. Er sagt nicht so, jetzt stehen mal bitte alle auf, die Zweifel haben. Dann du und du, ihr geht mal zur Seite. Die anderen kommen mit mir und dann gebe ich euch den Sendungsbefehl oder den Missionsbefehl. Nein, Jesus sagt allen, er schickt alle, egal ob mit oder ohne Zweifel, geht hinaus in die ganze Welt. Alle Jünger sind angesprochen, egal ob mit oder ohne Zweifel. Jesus kommt mit unseren Zweifeln klar. Er ist überhaupt nicht überfordert, es ist kein Drama. Er kommt klar mit unseren Zweifeln. Und er möchte uns mit oder ohne Zweifel gebrauchen, dass wir sein Reich bauen. Ich stelle sogar fest, dass Zweifler manchmal besonders geeignet sind, um das Evangelium zu verkünden. Weil die Zweifler, die können einfach sehr gut nachvollziehen, wie es auf der anderen Seite, auf der anderen Position aussieht, für die Nicht-Christen. Das ist gar nicht so einfach dann zu anerkennen, ah ja, da war eine Jungfrauengeburt und da ist einer tot wieder lebendig geworden und sowieso, da ist ein dreieiniger Gott und so weiter. Und die Zweifler, die aber trotzdem an Jesus Christus festhalten und den Auftrag erfüllen, die haben manchmal ein besonders gutes Gespür, die dann halt einfach noch einen Umweg gehen und zeigen, komm, wir gehen miteinander auf einen Weg und jetzt lernen wir diesen Jesus Schritt für Schritt kennen. Wenn dann Jesus auf die Zweifel der Jünger mit der gewaltigen Proklamation antwortet, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden, dann macht es für mich den Eindruck, als wollte Jesus sagen, es kommt gar nicht so stark auf dein Glauben, auf deinen Glauben drauf an. Es kommt gar nicht so stark darauf an, ob du einen schwankenden Glauben hast oder nicht, sondern ich bin der Entscheidende. Schau weg von dir, hin zu mir. Vertraue mir. Und ich werde mit deinem Leben Großes vollbringen. Wir beten. Danke, Jesus Christus, dass du wahrhaftig auferstanden bist. Danke, dass du lebst und uns jetzt in dem Moment hörst, wo wir zu dir reden. Danke, Jesus, für die Zweifel, die du mir in meinem Leben gegeben hast. Sie sind nicht immer einfach, aber du gebrauchst sie, dass mein Glauben umso reicher, tiefer und fester wird. Ich staune, wie leuchtend klar, wahr und der Vernunft zugänglich du bist, Jesus. Ja, du bist der Geber unserer Vernunft und der Schöpfer der Naturgesetze. Wir beten dich an, unseren Schöpfer und unseren Erlöser. Jesus, ich bitte dich für die Zweifler in Eggeri, dass du ihnen den Mut gibst, darüber zu sprechen und Antworten zu suchen. Hilf uns, einander in unseren Kämpfen zu tragen. Kräftige und mehre unseren Glauben an dich und deine Stärke. Herr, wir brauchen keinen großen Glauben, aber einen Glauben an einen großen Gott. Und ich bete dich von Herzen, dass du uns wirklich unseren Glauben schenkst, erleuchtete Augen für dich. Danke, dass du uns zu dir rufst und du uns gebrauchen möchtest als Arbeiter in deinem Königreich. Amen.